Ich freue mich für alle, die heute Morgen da sind, in den Gottesdienst gekommen sind, und ich möchte euch einladen, dass wir heute weiterfahren in der Predigtreihe, die wir am Anfang vom Jahr ja angefangen haben, die heisst «Geistliche Reife entwickeln». Und heute Morgen geht es um die Frage, wie gut kenne ich mich selber? Für mich wäre es interessant zu wissen, was ihr gedacht habt, als ihr den Titel gesehen habt. Vielleicht haben einige gedacht, ja hallo, der Titel, das tönt ja esoterisch. In der Esoterik geht es um Selbsterfahrung und sich selber spüren und sich selber erforschen. Vielleicht haben andere gedacht, ja was hat denn das Thema, sich selbst kennen und einschätzen zu tun, mit geistlicher Reife entwickeln. Und dazu möchte ich als erstes eins sagen, ich freue mich immer über aufrichtig, kritisch denkende Zuhörer. Wisst ihr warum? Weil das sind die Zuhörer und Zuhörerinnen, die am besten zulassen. Aber es ist eine berechtigte Frage, wie passt das Thema zu unserer Themenreihe? Und ich möchte es gerade vorne wegnehmen. Der Johannes Calvin, der ist ja der bekannte Reformator in Genf gewesen, der hat ja viele gute Bücher geschrieben. Und in einem von seinen vielen guten Büchern hat er folgenden Satz geschrieben. Er hat gesagt, die Weisheit vom Evangelium kann man eigentlich in zwei Teile zusammenfassen. Der erste Teil ist, dass man Gott erkennt, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist erkennen. Und der zweite Teil von der Weisheit vom Evangelium besteht darin, dass wir uns selber erkennen. Und das ist auch der Grund, warum wir in unserem Glaubenskurs am zweiten Abend das Thema war, Gott und Mensch. Genau aus dem Grund, weil die Weisheit vom Evangelium aus diesen zwei Teilen besteht, einerseits Gott zu erkennen und auf der anderen Seite sich selber erkennen. Und ich glaube, gerade wenn wir Gottes Erkenntnis von unserer Selbsterkenntnis abspaltet, und ich glaube, ich komme noch drauf, da sind wir immer wieder in Gefahr. Ich glaube, das kann unser Wachstum im Glauben behindern. Das kann behindern, dass Gott uns nicht so segnen kann, unser Leben und uns selber, wie er eigentlich möchte. Ich habe von mir viele Jahre immer gedacht, ich kenne mich doch selber gut. Wisst ihr, wie lange ich so gedacht habe? Bis ich geheiratet habe. Wenn man mal einen Menschen so richtig nah an sich herlässt, dann merkt man einiges. Dann merkt man nicht nur, wie der andere ist. Dann merkt man einfach auch, dass man sich selber nicht so gut kennt. Da kommen manchmal Sachen ans Licht, die man nie gedacht hätte. Da muss man nicht einmal geheiratet sein. Da ist vielleicht schon im Militär passiert. Wochenlang mit vielen Leuten im gleichen Raum wohnen. Da lernt man nicht nur die anderen kennen, sondern da lernt man auch sich selber kennen. Und auf der anderen Seite haben wir Menschen oft einen starken Hang in uns. Wir sind einfach stark im Beurteilen von anderen. Kennen wir das? Da sind wir unglaublich stark. Ich mache ein Beispiel. In Basel haben wir ganz in der Nähe gewohnt vom Fußballstadion St. Jakob. Also wenn die Luft entsprechend geweht hat und im St. Jakob ein Goal geschossen wurde, haben wir es auf dem Balkon gehört und im Bildschirm haben wir es eine halbe Minute später gesehen oder gehört. Und in unserer Gemeinde hat es ein paar Fußballverrückte gehabt. Die haben Saisonkarten gehabt. Und manchmal haben sie gesagt, Matthias, ich habe noch eine Karte frei, kommst du auch mal? Die haben mir immer gesagt, ich zahle nie etwas für das. Solange ich in Basel bin, wenn mir so etwas schenkt, dann komme ich ab und zu. Und ich habe mich herrlich amüsiert, immer an diesen Match. Wir sind immer am gleichen Ort oben gesessen. 22 Spieler sind hier am Rasen unten, alle Berufsfußballer. Und 30.000 Leute beurteilen, was die machen. 30.000, das ist der Durchschnitt von der Zuschauerzahl im St. Jakob Park. Und ich habe mich herrlich amüsiert. Da hat es Männer da unten, die haben riesige Bierbücher. Die können nicht einmal über so einen Rasen reinrennen. Aber die regen sich auf, jetzt hat der Verteidiger wieder geschlafen, dass es ein Goal gibt. Und die Flanke, hast du die gesehen? So krumm! Furchtbar! Aber selber kann man keine Flanke schlagen. Oder jetzt ist Olympiade. Jetzt lässt du einen Skirennfahrer nach dem anderen runter. Und ein Millionenpublikum in der ganzen Welt macht Mass, beurteilt das. Da hat er einen Fehler gemacht, da hat er Zeit verloren, da hat er das Türchen ein bisschen enger müssen anschneiden. Das machen sogar Leute, die noch nie auf Ski gestanden sind. Aber man ist im Weltmeister im Beurteilen, was andere machen. Und darum sagt Jesus auch das bekannte Wort, das wir bestimmt alle kennen. Was siehst du? Den Splitter in deines Bruders Auge. Und merkst nicht, was für ein Brett du hast, oder er sagt sogar, für einen Balken du hast, für einen eigenen Kopf. Und darum wollen wir uns heute Morgen mit dem beschäftigen, was die Bibel über unser Innenleben sagt. Und ich möchte euch einladen, dass wir miteinander einen Text jetzt lesen oder als Grundlage soll dienen, wo ich schon mal kurz darüber predigt habe, vor ein paar Wochen, aber heute werde ich einen anderen Aspekt rausgreifen, nämlich Philippo 3, Verse 12 bis 15. Da sagt der Apostel Paulus in dem Text von sich selber. Da tut er sich eigentlich sich selber einschätzen. Philippo 3, Vers 12. Und er sagt, das Ziel habe ich noch nicht erreicht. Das ist eine Einschätzung von ihm, von sich selber. Ich bin noch nicht vollkommen oder vollendet. Ich jage ihm aber nach und möchte es gerne ergreifen, nachdem ich von Christus ergriffen worden bin. Schön ausgedrückt. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. So viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns darauf ausgerichtet sein. Ich glaube, das ist einer von diesen Texten im Neuen Testament, wo man gern drüber stolpert. Ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist. Ich habe es angestrichen fett da auf der Leinwand, wo man gern drüber stolpert, wo man sagt, ja, das ist doch ein Widerspruch. Einerseits sagt der Apostel im Vers 12, ich bin noch nicht vollkommen, ich bin noch nicht vollendet. Und noch im Vers 15 sagt er gerade das Gegenteil und sagt, so viele von uns nun vollkommen sind. Ja, was stimmt? Das ist er vollkommen, ist er nicht vollkommen? Wie ist das? Wie passt das zusammen? Und so komme ich zum ersten Punkt von heute Morgen. Wir werden zuerst kurz miteinander anschauen, was die Erlösung durch Jesus Christus im Leben von einem Christ bei mir radikal verändert hat. Und in den Worten von unserem Text, den wir gelesen haben, worin sind wir denn als Christen? Vollkommen. Die Bibel sagt ja, dass die Erlösung die wichtigste Sache ist, die es überhaupt gibt für einen Mensch. Und weil es die wichtigste Sache ist, teilt die Bibel auch die Menschen ganz klar in zwei Gruppen ein. Nämlich in Erlöste und Niederlöste. In Gerettete oder Nicht-Gerettete. Ich weiss, mit dieser klaren Einteilung haben viele Menschen Mühe. Aber auf der anderen Seite ist das hilfreich, weil bei Gott wissen wir immer in den wichtigen Sachen, woran wir sind. Das ist seine Liebe. Und die Liebe von Jesus will, dass alle Menschen durch eine Bekehrung, das heisst durch eine Abwendung vom alten, bisherigen, gottfernen Lebensstil und durch den Glauben an das Evangelium, was Jesus da hat, in eine persönliche Gemeinschaft mit Gott kommen. Und wer eine solche Erlösung erlebt hat, die eben geschieht durch eine biblische Bekehrung, da passieren in meinem Leben immer dramatische Veränderungen. Ich möchte einige nennen. Eine Veränderung, die passiert, wenn Jesus mit der Erlösung in mein Leben hineinkommt, dann werde ich radikal von aller Schuld los. Dann wird mir alles Böse, was ich gemacht habe, radikal vergeben und ausgelöscht. Übrigens, ich habe jetzt da nicht immer Bibelstellen drauf, da auf der Leinwand, dass es nicht zu voll ist, aber im Predigtflyer habe ich da verschiedene Sachen, die ich zeige da vorne, immer auch einige Bibelstellen. Was heisst das? Ich darf radikal schuldlos sein. Durch die Erlösung. Ich möchte es mit einem Beispiel zeigen. Als ich noch in die Primarschule gegangen bin, in die unteren Klassen, haben wir ab und zu Diktat gehabt. Ganz kleine Textchen, die so da lernen können. Ich habe manchmal 40 bis 50 Fehler gehabt. Was hat ausgesehen in diesem Heft? Rot ist korrigiert worden von meiner Lehrerin. Strich und Strich und durchgestrichen. Und manchmal unten dran noch ein Kommentar, der sage ich ja jetzt nicht. Fürchterlich hat das ausgesehen in diesem Heft. Ich brauche das Beispiel, wenn Gott uns alle Schuld vergibt, dann ist das wie wenn wir ein ganz neues Heft überkommen. Mit lauter, sauberen Seiten. Nichts angestrichen. Radikale Veränderung durch die Erlösung von Christus. Etwas weiteres, was wir erleben, durch die Erlösung, er so eine Erlösung erlebt hat, der ist gerechtfertigt vor Gott. Was heisst das? Das kann man ganz kompliziert theologisch erklären. Ich möchte es ganz einfach sagen, was es heisst. Wer gerechtfertigt ist vor Gott durch die Erlösung, der ist ganz einfach Gott recht. Der ist rein von Gott. Der passt zu Gott. Und der passt letztendlich auch in den Himmel. Und darum können wir nur in den Himmel kommen, wenn wir gerechtfertigt sind. Eine weitere radikale Veränderung, die Jesus in meinem Leben macht, durch die Erlösung ist, jeder Mensch kommt dadurch ein ganz neues Herz über. Die Bibel redet ja viel von einem Herz und da meint sie ja meistens nicht unsere Pumpe. Und ein neues Herz könnte man auch umschreiben. Das ist eine neue innere Einrichtung. Das ist der Heilige Geist, der in mein Leben hineinkommt. Und mit dem Heiligen Geist kann ich den Gottes Willen tun. Und nicht nur das. Das neue Herz bewirkt auch, dass ich gern will Gottes Willen tun. Ganz ehrlich, das ist die grösste Entdeckung, die ich gemacht habe, als ich zu Jesus gekommen bin. Von dem habe ich immer Angst gehabt. Wenn man Christ wird, dann sollst du selbst machen und dieses machen und selbst sollst du nichts mehr machen. Ich war ganz erstaunt gewesen, das neue Herz. Es ist mir ein Wunsch, so zu leben, wie es Gott haben möchte. Nicht mehr es müssen. Eine weitere radikale Veränderung. Wenn Jesus mit der Erlösung in dein Leben hineinkommt, du wirst ein Erb von Gott. Das heisst, ich darf Gottes Versprechungen, die viele in der Bibel ganz persönlich in Anspruch nehmen. Jetzt könnte man noch vieles weitere aufzählen, was die Erlösung radikal im Leben von einem Menschen verändert. Und das alles ist doch gewaltig. Und das meint der Apostel Paulus, wenn er da sagt im Vers 15, so viele nun von uns vollkommen sind. Und darüber dürfen wir uns jederzeit freuen, darüber dürfen wir dankbar sein. Und darum, wenn wir einladen, die willst zum Gebetsabend, in diesem Gebetsabend geht es nicht nur darum, dass wir Gott sagen, dass er alles tut, mach mir und tu mir das und gib mir und reck mir, sondern wir machen meistens zuerst eine Zeit, wo wir uns einfach darüber freuen und dankbar aussprechen, was er in unserem Leben radikal verändert hat. Und wenn du noch nicht bekehrt bist, oder wenn sie noch nicht bekehrt sind, die Erlösung nicht erlebt haben, möchte ich sie einfach ermutigen. Das ist die beste Entscheidung, die wir treffen können in unserem Leben. Was die Erlösung von Christus in unserem Leben radikal verändert. Aber jetzt wollen wir in unserem Thema noch ein bisschen weiterkommen. Kommen wir zum zweiten Punkt, zum Gegenteil. Nämlich, was die Erlösung in unserem Leben noch nicht verändert hat, oder in dem Wort von Paulus noch nicht vollendet hat. Es gibt nämlich immer wieder Christen, die denken, ich habe mich bekehrt, jetzt habe ich's, Sachen erledigt. Natürlich, wir sollten noch ab und zu ein bisschen in Gottesdienst gehen, und ab und zu wäre es gut, wenn man noch beten würde. Aber man denkt, die Sache ist erledigt, ich bin doch bekehrt. Und doch stolpert man immer wieder, je länger, je mehr vielleicht sogar, über gewisse Sachen. Man hat vielleicht mit dem Zorn und mit dem Groll früher im alten Leben zu tun gehabt und man merkt plötzlich, dass man immer noch so gallig werden kann. Dass man immer noch ab und zu mal ausrastet. Dass da eigentlich gar nicht so viel verändert worden ist gegenüber von früher. Man merkt immer mehr, dass die Erlösung ja nicht alles verändert hat. Vielleicht auch gewisse Sücht, wo man nicht loskommt, oder sie kommen plötzlich wieder. Und man ist innerlich verunsichert. Und denkt, was ist mit mir los? Was ist mit der Erlösung los? Wie ist denn das eigentlich? Ich möchte jetzt dazu ein ganz einfaches Bild brauchen, um das ein bisschen zu erklären. Was ist da los? Das Sein von jedem Mensch könnte man nämlich mit einem, ich sag's mal so, mit einem schrottigen Auto vergleichen. Seht ihr das überhaupt? Das ist ein schrottiges Auto. Wenn ihr recht hell schaut, da ist der Lack schon ab, Pneu sind abgenützt, die Scheiben sind vereist, zersplittert, der Motor ist kaputt. Das Bild, das Gott auch braucht, die Bibel. Er sagt, wir sind tot in der Beziehung zu Gott. Also ein schrottiges Auto. Jetzt brauche ich wieder das Bild. Und jetzt kommt Jesus in dein Leben hinein mit seiner Erlösung. Und was passiert? Ich habe versucht, ein bisschen bildlich darzustellen. Er nimmt den alten Motor raus und tut einen brandneuen Motor, einen radikal neuen Motor in das Auto einsetzen. Und jetzt bist du fähig, den Motor anzulassen, umzufahren. Das Benzin ist gewissermaßen der Heilige Geist. Und zwar Gottes könnte man heute mit dem GPS vergleichen. Das zeigt, was am besten ist zum Durchfahren, welche Strasse zu nehmen. Aber um den nagelneuen Motor herum ist immer noch die alte Rostlaube. Der Lack ist immer noch ab, die Pneu sind immer noch abgefickt, die Scheiben sind immer noch nicht ganz okay. Und von dem, ich habe jetzt versucht, ein einfaches Bild hineinzupacken, von dem Ritter Apostel Paulus im ersten Teil von dem Text. Wenn er von Begrenzungen redet, wenn er sagt, ich spüre und erlebe das, ich bin noch nicht vollendet. Und jetzt könnte die Frage auftauchen, ja, warum ist denn die Erlösung nicht alles neu geworden, die ganze Rostlaube? Ich möchte da nur zwei kurze Antworten geben. Erstens, weil Gott kein automatischer Roboter will, als Christen. Und zweitens, weil er uns in der Abhängigkeit will behalten zu ihm. Dass wir lernen, in der Beziehung zu ihm zu wachen. Dass wir lernen, aus der Beziehung zu ihm heraus geistlich reif zu werden. Aber die gute Nachricht ist und bleibt, Jesus will auch die alte Rostlaube erneuern. Jesus will auch die alte Rostlaube nach und nach neu machen. Aber damit er das tun kann, muss ich angedockt bleiben. Das passiert nicht automatisch. Das will er mit mir zusammen machen. Da muss ich mitmachen. Und darum sagt der Apostel Paulus, ich bin noch nicht vollendet, aber ich jag nach dem, dass ich in dieser Berufung leben kann, die Gott mir gegeben hat. Ich jag nach dem. Nachdem ich von Christus ergriffen bin, sagt er ja. Ich kann es nicht machen. Aber es ist mir das Anliegen, dass Gott das, Jesus das in mir wirkt. Was die Lösung in meinem Leben noch nicht vollendet hat. Oder was ist die Rostlaube, die ich gebraucht habe als Bild, jetzt geistlich, jetzt biblisch gesehen? Ich möchte hier dazu zwei Bereiche nennen. Der erste Bereich, was durch die Erlösung noch nicht vollendet ist, noch nicht verändert ist, ist zum Beispiel die Fähigkeit, dass ich immer noch sündigen kann. Ich kann auch als erlöster Mensch immer wieder mal noch einen Wutanfall bekommen. Ich kann ausfällig werden. Ich kann jemanden an die Wand fahren. Und die Bibel nennt dieses Organ, wo uns drin ist, wo noch sündigen kann, obwohl wir erlöst sind. Der biblische Begriff für das ist das Fleisch. In der Bibel finden wir immer wieder den Begriff, die fleischlichen Begierden oder das Wesen des Fleisches. Im Griechischen heisst es Sarx. Neue Übersetzungen tun das immer mit anderen Worten übersetzen, aber eigentlich ist immer das gleiche Wort dahinter, nämlich das Wort Sarx, Fleisch. Das ist der Punkt. Und jetzt hat Gott einen neuen Motor reingelegt, durch seine Erlösung eingepflanzt in mir. Das heisst, dass ich jetzt dieser Sünde, dem Sarx, nicht mehr Raum geben muss. Aber die Fähigkeit zum Sündigen, die bleibt, die ist nicht verändert. Was weiter Jesus im Leben durch die Lösung nicht vollendet hat, dazu gehört auch meine seelische, meine emotionale Prägung. Oder meine ganze Persönlichkeit. Und da möchte ich jetzt in der Predigt auch einen Schwerpunkt legen heute Morgen. Auf diesen Bereich. Meine Persönlichkeit, seelisch und emotional, ist nicht automatisch mit der Erlösung stabil geworden und reif geworden. Die Bibel redet ja viel von der Seele. Was meint sie mit Seele? Ihr wisst, wir bestehen aus zwei Teilen, vor allem aus dem Körper. Auch der ist durch die Erlösung nicht verändert worden. Wir können immer noch krank werden. Wir sterben sogar noch. Und dann nimmt die Bibel auch den anderen Teil, nämlich unsere Seele. Das ist unsere innere Beschaffenheit. Das ist unsere Psyche. Da dazu gehört auch der Sitz von unseren Gefühlen. Wenn die Bibel von Seele redet, meint sie nicht immer ganz das Gleiche. Darum ist es noch schwierig, das wirklich zu schreiben. Aber ich glaube, es ist biblisch richtig, wenn wir sagen, die Seele ist grundsätzlich unser Innenleben. Ich glaube, dass das biblisch korrekt ist, unser Innenleben. Und wir unterschätzen oft die seelischen Regungen, die Auswirkungen von der Seele, die Kraft von der Seele auf unser Leben. Und darum möchte ich noch einen Moment da ein bisschen stehen bleiben, gerade bei diesem Bereich, was die Seele betrifft. Unsere Seele ist ja geprägt einerseits von der Erbsubstanz, das heisst von dem, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Ob du ein stetiger Mensch bist oder eine Initiative, ob du eher ein fröhlicher Mensch bist oder eher ein bisschen melancholisch veranlagt, ob du einen starken Willen hast oder ob du mehr so ein bisschen ein gemütlicher Mutz bist, das hat vor allem auch mit dem zu tun, was Gott unsere Seele hineingelegt hat. Und darum ist unsere Seele nicht per se sündig, sondern unsere Seele kann dem Guten und sich auch dem Schlechten dienen. Ein Beispiel dazu, jemand hat einmal gesagt, wenn der Adolf Hitler sein Seelenpotenzial, das er von Gott bekommen hat, und er hat ein Reichs bekommen, wenn er das Gott zur Verfügung gestellt hätte, dann wäre er wahrscheinlich einer der grössten und wirkungsvollsten Evangelisten geworden. Aber er hat sein Seelen, und er hat ein riesen Seelenpotenzial, ich habe kürzlich in einem Film gesehen von ihm. Das ist unglaublich. Er hat seine finsteren Macht zur Verfügung gestellt. Und manchmal können so unsere seelischen Regungen so stark sein, dass sie uns so ganz in Beschlag nehmen. Ich denke, das kennen wir alle. So in Beschlag nehmen, dass der Heilige Geist und auch die Erlösung ganz verdrängt wird in unserem Leben. Wir haben auch Beispiele in der Bibel dazu. Ich könnte, wenn ihr wollt, in den Hauskreisen das noch genauer anschauen. Zum Beispiel das Erleben vom Elia nach dem grossen Sieg auf dem Karmel, wo Gott Feuer vom Himmel abgerettet hat und geregnet hat. Und nachher hat Isabel, die eigentlich die mächtigste im Land war, nicht ihre Mutter Ahab, sondern Isabel eine Morddrohung an Elia erlassen. Und was ist passiert? Er ist in Panik gekommen, seine Seele ist richtig in Panik geraten. Er ist um sein Leben gelaufen. Gerennt und gerennt und gerennt und gerennt in die Wüste, bis er nicht mehr mögen hat. Heute würde man sagen, er hat eine Erschöpfungsdepression gehabt, ist unter einem Wacholderstrauch liegen geblieben und hat gesagt, es ist fertig. Herr, nimm mich weg. Es ist fertig. Ich will nicht mehr weiterleben. Starke seelische Regungen, die uns manchmal ganz in Beschlag nehmen können. Und so geht es oft auch in unserem Leben. Also unsere Seele ist einerseits geprägt von der Erbsubstanz, von dem, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Sie wird aber auch geformt durch das, was wir im Elternhaus erlebt oder erlebt haben. Unsere Seele wird weiter auch geformt durch Lebenserfahrungen, was wir für schöne Erfahrungen machen oder für dramatische Erfahrungen gemacht haben. Und das prägt unser Innenleben. Noch ein harmloses Beispiel, das ich letzte Woche erlebt habe, dass meine Seele prägt ist von der Jugend. Ich bin nämlich Skifahren letzte Woche. Und wenn ich am Skilift gestanden bin, ist ja normalerweise, ihr wisst nicht, wie das geht, mit dem Skilift herstehen, dann kommt man den Bügel über, dann geht es eine Weile, der Bügel tut ausleihen und dann nimmt es einen mit. Und ich bin selber an mir verschrocken, ich bin nämlich nicht so da gestanden, die meisten Leute, sondern meistens so ein bisschen so. Und ich habe mir überlegt, warum stehst du immer so da? Der Bügel kommt und dann muss man ja warten, bis er zieht, von den Federn her, die ist da immer so. Ich habe selber mich gefragt, was ist mit dir los? Und kannst du nicht normal herstehen? Da ist mir in den Sinn gekommen, was ich in meiner Jugend oft erlebt habe und gesehen habe und erlebt habe. Ich bin nämlich neben dem Skilift aufgewachsen. Und da sind die Bügel, vor allem da die Federn sind kaputt gewesen, wie viele Bügel. Und der hat ziemlich Dreif drauf gehabt. Ich habe x-mal als Schulbub schon miterlebt, wie man hergestanden ist. Und nachher hat es eben ausgeliert und die Leute haben gewartet und hat keine Federn mehr gehabt. Zack! Ich habe x-mal erlebt, dass die Leute gerade aus den Ski rausgefallen sind. Man musste den Lift abstellen und die ganze Sache wieder zusammen und wieder anfangen, herzustehen. Es sind nicht alle Bügel so gewesen, aber ziemlich viele in diesem Skilift vertragen. Sie haben, glaube ich, kein Geld gehabt, für Revisionen zu machen. Ich habe mehrmals in der Jugend erlebt und auch beobachtet, dass man wieder hergestanden ist. Beim nächsten Bügel war wieder das Gleiche gewesen. Man kommt her, zing! Und jetzt habe ich gemerkt, obwohl ich schon ein halbes Jahrhundert alt bin, das ist immer noch irgendwo in meiner Seele, und ich hocke so da. Es hat nie geschlagen. Am Schluss von der Skiferie bin ich in den Grad hergestanden. Merkt ihr etwas? Das ist jetzt ein harmloses Beispiel. Ganzes harmloses. Und so gibt es in mir eine Software von seelischen Prägungen oder von alten Gewohnheiten. Und die beeinflussen auch mein Leben mit Jesus. Die beeinflussen mein Verhalten zu anderen Menschen. Und darum ist es ganz wichtig, dass man auch merkt, was habe ich für seelische Begrenzungen? Wo sind in meiner Seele auch gewisse Schwachpunkte? Denn nur so, wenn wir das merken und wissen, sind wir auch bereit, die von Jesus verändern zu lassen. Damit wir eben geistlich robuster werden, dass wir geistlich reifer werden. Dass das nicht so theoretisch stimmt, möchte ich zwei Beispiele nennen. Vielleicht findest du dich, vielleicht findest du dich nicht da drin. Vielleicht fühlst du dich oft überfordert, deine Gefühle, die da aufkommen, in dir so einzuordnen, wie Gott das haben möchte. Zum Beispiel, du reagierst auf jede Kritik aufbrausend und abgelöscht. Oder du bist überfordert, auch Schwächen einzugestehen. Oder jede andere Meinung ist für dich immer eine Bedrohung. Und das zeigt zum Beispiel, dass das ein Punkt ist, wo Jesus gern möchte verändern, eine Begrenzung, die Jesus verändern möchte. Oder wieder andere, die ziehen sich am liebsten von jedem Konflikt zurück, schauen immer ein bisschen weg, hoffen, es tut sich selber lösen, statt dass man es aktiv angeht. Oder vielleicht spürst du immer wieder ganz einen starken Hang in dir zur Eifersucht. Oder einen ganz starken Hang in deiner Seele, um Kontrolle über andere Menschen zu haben. Das ist ganz wichtig, ich sage es nochmal, dass wir immer wieder auch darüber nachdenken und uns bewusst ist und wir merken, was für Begrenzungen, was für Schwachpunkte habe ich in meiner Seele. Und so komme ich zum dritten Punkt, nämlich, wie kann denn Heilung reinkommen? Wie kann positive Veränderung geschehen an meiner Seele? Ich weiss, es ist nicht ganz einfach, weil unsere Seele ja so vielschichtig ist. Da sind auch die Wege vielschichtig, wie wir unsere Seele Veränderung und Heilung erfahren können. Und trotzdem möchte ich versuchen, drei Punkte zu nennen. Wie können wir heilen? Wie können wir positive Veränderung erfahren? Drei Punkte, die vielleicht hilfreich sein können. Der erste habe ich schon kurz erwähnt. Es ist ganz wichtig, dass wir ehrlich mit uns selber sind. Und das Schöne dabei ist ja, ich muss mich ja nicht schämen wegen meiner seelischen Begrenzungen. Wir alle, die wir da sind, ob wir länger oder weniger lang mit Jesus unterwegs sind, wir haben alle unsere rostigen Stellen im seelischen Bereich. Aber wichtig ist, steht zu diesen Schwächen. Sagen, ja, das weiss ich. Ja, das merke ich. Das ist der Anfang der Veränderung. Jesus macht es nicht einfach automatisch, ohne uns. Sagt der Paulus auch klar in diesem Text. Und manchmal sind wir oft selber überfordert. Und dann ist es hilfreich, wenn man auch mit anderen darüber redet. Einige von euch, weiss, sie sind schon seit Jahren lang im gleichen Hauskreis. Das ist eine gute Sache. Da kommt man einander ja auch ein bisschen näher. Und dann kann man mal fragen, du, sag mir mal, wie nimmst du mich eigentlich wahr, so als Mensch? Bin ich eigentlich normal in deinen Augen? Oder wie erlebst du mich? Gibt es so Situationen, wo du findest, ist schon ein bisschen eigenartig? Oder gibt es Situationen, wo du manchmal denkst, ist einfach speziell, ist einfach speziell? Kann sehr hilfreich sein. Oder wer verheiratet ist, die Ehe ist ein guter Übungsplatz. Ich weiss, aus eigener Erfahrung ist nicht immer angenehm, sich selber zu reflektieren, aber es ist heilsam. Also ich sage euch ganz offen, auch Zusammenarbeit mit dem Rudi Kröker. Wir haben das miteinander abgemacht. Da gehört das auch rein. Also wir sitzen nicht zusammen und sagen, jetzt sagen wir mal alle rostigen Stellen. Aber wenn wir miteinander reden und wir entdecken etwas, also das ist Thema, wir sagen das einander. Das ist auch Gemeinschaft von den Heiligen. Nicht nur Kaffee trinken und Kuchen essen, das auch. Dass wir ehrlich sind miteinander. Also das Erste, wie kann heilig Veränderung geschehen? Bist ehrlich mit dir selber. Ein zweiter hilfreicher Punkt, den ich möchte nennen, lass Gottes Gegenwart ganz bewusst deine Seele durchdringen. Ich denke, ihr lebt das wahrscheinlich ähnlich wie ich. Gerade wenn man so richtig emotional aufgeladen ist, ist man oft geneigt, dass man Jesus ausklammert. Dass man oft sogar gar nicht drum ist zu beten. Aber lass Gottes Gegenwart, die Gegenwart von Jesus ganz bewusst in deine Seele inne. Und da ist es hilfreich, wenn man sich manchmal einfach für einen Moment einmal zurückzieht. Je nachdem, wo man ist, bleibt der einzige Ort, wo man sich zurückziehen kann, wo man allein ist, das WC. Und das kann man auch so nutzen. Man merkt, oh, jetzt brauche ich das. Dass man von Jesus im WC ausspricht, oder was ist, was einem auffühlt. Dass man ihm bewusst bittet, komm du jetzt mit deiner Gegenwart in meine aufgewühlten Gefühle hinein. Jesus, du ausfiltern von meinen Gefühlen, was von dir nicht richtig ist. Ich habe das in meiner Jugendzeit als Bub schon bei meinem Vater beobachtet. Unser Wohnhaus ist auf der einen Seite der Strasse. Und das Geschäft, das mein Vater hatte, war gerade über die Strasse hin. Ich habe miterlebt, manchmal in ganz heiklen Situationen, in der Vater über, es ist nicht so viel vorgekommen, aber es ist vorgekommen, in ganz heiklen, schwierigen Situationen im Geschäft, ist er übergekommen und ist ins Schlafzimmer gegangen für einen Moment. Er hat seine Mitarbeiter gesagt, wir müssen schnell entschuldigen, muss schnell weg. Als er Jesus gebeten hat, in seine Emotionen hineinzukommen, die zu reinigen, auch von schwierigen Entscheidungen, ich habe mir das auch angewöhnt, gerade vor schwierigen Gesprächen und Situationen. Ich weiss, dass meine Emotionen auch mitspielen. Vor Jesus zu gehen mit den Emotionen und sagen, Jesus, komm du mit deiner Gegenwart in meine Seele. Und das Schöne ist, die Bibel sagt, redet davon, dass wir unsere Seele in der Gegenwart von Gott können sättigen. Wir haben mehrere Bibelstellen. Schon im Alten Testament lesen wir das, sagt der Psalmist. Meine Seele wird satt im Angesicht, im Anblick deines Angesichtes. Oder Jesus sagt, kommet her zu mir, euch, die ihr euch abmüht und die ihr belastet seid. Ich will eurer Seele Ruhe geben, sagt Jesus. Und das grösste Vorbild in der Bibel, wo wir schon kennen, von einem Mann, der das richtig eingeübt hat, Gottes Gegenwart in seine Seele hineinzulassen. Wisst ihr, wer das ist? Was denkt ihr? Wird in zwei Wochen einmal eine Geschichte bringen von diesem Mann, der das richtig trainiert hat, seine Seele der Gegenwart Gottes auszusetzen. Das ist ganz einfach. Es ist der David. Der David. Nur eine Geschichte möchte ich euch kurz heute erwähnen. 1. Samuel 30. Der David ist mit seinen Soldaten einen Ausflug gemacht. In dieser Zeit kommen die Amalekiter und rauben die ganze Stadt Ziklag aus. Nehmen alle Frauen, alle Kinder gefangen und nachher verbrennen sie noch die ganze Stadt. Und jetzt kommt der David von seinem Ausflug mit seinen Soldaten zurück und sieht alles in Flammen. Die Frauen weg, die Kinder weg. Und dann lesen wir, was David seine Freunde und Soldaten einen Wutanfall bekommen in ihrer Seele. Und er ist so weit gegangen, dass der David ihn umbringen will. Er hat gesagt, du bist schuld, dass das passiert ist. Wenn du den Ausflug mit uns zu den Philippsten nicht gemacht hättest, wäre man nicht in dieser Situation. Die Frauen weg, die Häuser kaputt. Und das hat der David gemacht. Es wird uns wenig gesagt. Das heisst nur, David aber stärkte sich im Herrn, seinem Gott. Wenn wir uns das einmal vorstellen, der ist sicher nicht nur einfach an den Tisch hergehockt und ein bisschen abgesessen. Ich kann mir vorstellen, es ist dramatisch abgelaufen. Ich kann mir vorstellen, in der Seele und vielleicht nach außen hat der David zittert. Die Männer wollen mich umbringen. Und vielleicht hat er zu ihnen gesagt, Moment, ich brauche noch einen Moment. Vielleicht ist er hinter einen grossen Fels gesprungen, hinter einem Baum gesprungen. Und er hat ganz bewusst Gottes Gegenwart in seine Seele hineingelassen. David aber stärkte sich im Herrn, seinem Gott. Darum lass deine Seele immer wieder neu von der Gegenwart Gottes durchdringen. Das geschieht nicht automatisch. Darum sagt der Paulus, ich jag nach dem, ich strecke mich nach dem, dass ich in dieser Berufung leben kann, dass ich geistlich reif werden kann. Und das Schöne ist dabei, ich muss ja gar nicht stark tun. Ich muss ja gar nicht Stärke demonstrieren. Ich muss nicht protzen und klotzen. Sondern ich darf schwach sein. Und gerade weil ich meiner seelischen Schwäche bewusst bin, gerade darum lasse ich ja die starke Gegenwart von Jesus in meine Schwäche rein, die Schwäche von meiner Seele. Das ist ja schön. Ich muss ja gar nicht etwas spielen, wo ich nicht bin. Und ein letzter Aspekt. Wie kann positive Veränderung, wie kann Heilung geschehen an meiner Seele? Proklamiere immer wieder Gottes Wort über den negativen Regungen von deiner Seele. Mach ein Beispiel. Du stehst um 6 Uhr auf mit dem falschen Fuß. Kommt manchmal vor. Und jetzt ist es 9 Uhr und deine Laune ist immer noch schlecht. Und es wird 11 Uhr und deine Laune ist immer noch schlecht. Es ist mühsam, mit solchen Leuten zusammen zu sein, die so launisch sind. Es gibt auch Christen, jahrelang mit Jesus unterwegs, muss immer überlegen, oh, wie ist er heute drauf? Ah, er ist heute gut drauf. Oh, heute ist es besser, glaube ich, ich sage lieber nichts. Das sind Sachen, die Jesus möchte verändern, die er mit seiner Gegenwart möchte reinkommen. Und darum proklamier, das merken wir, die schlechte Laune kommt, proklamier immer wieder Gottes Wort über diese Regungen. Sag, du darfst das so in Vollmacht sagen, im Namen von Jesus widerstehe ich diesen Gefühlen, die mich so abdrücken. Ich proklamiere die Freude von Gott. Ich proklamiere den Frieden von Gott. Gottes Wort, das ist zum Beispiel so ein Wort, das hilfreich ist. Auch wenn man schlechte Laune hat, das kann es ja geben. Sondern das proklamieren, Gott nahe zu sein, nicht wie ich fühle, sondern Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Oder wenn der Hang zur Eifersucht sich regt. Oder wenn ich mich immer wieder vergleiche mit anderen. Wir sind ganz verschieden. Es zieht ja ab. Proklamier immer wieder neu. Gottes Wort. Psalm 73. Wenn ich dich nur habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib, und jetzt kommt's, Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Heil. Und wenn wir immer wieder Gottes Wort auch über die Regungen von unserer Seele proklamieren, dann werden die negativen Regungen von unserer Seele weniger Raum haben. Dann werden sie uns nicht einfach völlig beherrschen und steuern können. Und darum darf ich immer wieder sagen, Jesus, komm du mit deiner Gegenwart in meine Seele hinein. Ich will, dass du mit deiner Lösung auch in meine Seele hineinkommst. Ich will nicht, dass die Software von meinen alten Gewohnheiten, von meinen alten Prägungen mich beherrscht. Und ich darf mit dem Apostel Paulus sagen, ich jage ihm aber nach. Jesus, ich will, dass du mich weiter vollendest, ist der Paulus sagt. Ich will, dass du mich zur geistlichen Reife führst. Ich will, dass du immer wieder neu meine Seele bewegst und füllst. Und das Schöne ist, Jesus wird's tun. Den möchte ich abschliessen aus einem Wort aus dem Philipper 1, Vers 6, was heisst, er hat das gute Werk in dir angefangen. Und weil er das angefangen hat, wird er es auch vollenden. Da dürfen wir ganz getrost und gewiss sein. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns beten, darf ich euch bitten, aufzustehen dazu. Danke, Vater im Himmel, dass wir jetzt an diesem Morgen dürfen ganz bewusst in deine Gegenwart treten. Danke, Vater, dass du unser Schöpfer bist. Du hast unseren Körper gemacht und du hast ihn gut gemacht, dir zur Ehre. Danke, Vater, du hast auch unsere Seele gemacht. Du hast so viel Wertvolles und Einzigartiges in jeden von uns hineingelegt, auch in unsere Seele. Aber danke, Vater, dass du in deinem lieben Sohn Jesus Christus auch eine Erlösung geschaffen hast. Dass wir einen neuen Motor haben bekommen in unser Leben hinein, durch deine Erlösung. Und wir bitten dich miteinander, dass du unsere Seele mit ihren Regungen immer mehr einfach unter deine Herrschaft nimmst. Dass auch unsere Seele unter deiner Erlösung darf stehen und nicht ausklammert ist. Und wir bitten dich, Vater, hilf uns immer wieder auch dabei, ehrlich zu sein. Hilf uns immer wieder, dass wir unsere Seele von deiner Gegenwart löhnt ringen. Hilf, dass wir immer wieder über die Regungen von unserer Seele dein gute Wort proklamieren. Danke, dass du uns da hilfst. Danke, dass du uns nicht stehen lässt. Danke, dass du das angefangene Werk, das du uns da hast, wirst vollenden. Da sind wir so froh. Und dass du so viel Geduld hast. Danke vielmals. Und jetzt bitten wir auch noch für die, die nicht da sind, die schwach sind, die besonders angefochten sind, wo vielleicht ihre Seele ganz besonders auch niedergeschlagen ist. Tu ihnen begegnen. Tu sie erfrischen. Tu sie erneuern. Tu sie wieder neu einfach zu dir ziehen und in deine Geborgenheit erfahren. Amen.